Meine Frau hat mich vorher gerade hingewiesen, dass ich heute nicht guten Morgen sagen soll, sondern guten Abend. Normalerweise predige ich immer am Morgen. Es ist so schön, bei euch zu sein. Es ist eine Ehre, dass ich ja, hier sein darf und euch etwas mitteilen darf. Ich konnte euch alle schon begrüßen. Ihr habt gehört, ich bin David, ich bin verheiratet mit meiner Frau Martina und ich bin Gemeindeleiter in der FCG Uensingen. Etwa 30 Minuten von euch sind wir mit dem Auto. Ja, ich will euch heute zuerst einen prophetischen Eindruck weitergeben, den nicht ich hatte, sondern den hatte Björn Lüttke. Der war Referent an der Konferenz vor etwa einem Jahr von allen SPM-Pastoren an der Leiterkonferenz. Und der hatte ein Bild für einfach die Gemeinden der SPM in der Schweiz. Und ich will das Bild euch erzählen. Vielleicht habt ihr es schon gehört. Wahrscheinlich, glaube eher nicht, wenn ich Daniel richtig verstanden habe. Und zwar hat er gesehen, da sind im ganzen Land überall Scheunen. Und diese Scheunen, das sind die Gemeinden. Und diese Scheunen, die sind voll guten Weizen. Das sind Kornhäuser. Und viele dieser Kornhäuser, die sind voll. Viele dieser Kornhäuser, die haben viel guten Weizen. Und dann hat er weitergeschaut und hat gesehen, aber rund um diese Kornhäuser, die so schön sind, die haben auch geleuchtet, dort war es schön. Dort waren dunkle Ortschaften, dunkle Dörfer, dunkle Städte. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, hey, das Korn, das ist nicht dafür da, um gelagert zu werden und in diesen Scheunen zu bleiben und irgendwann zu Brot zu werden, sondern dieses Korn, das ist Saatgut. Dieses Korn, da geht es darum, das muss raus in diese Städte. Und dann hat Björn gefragt, ja Gott, was ist dann dieses Korn? Und dann hat Gott ihm geantwortet und gesagt, das Korn, das sind meine Kinder in diesen Gemeinden. Das ist das Korn. Und er hat weiter gesaut und er hat gesagt, er hat etwas gesehen, wie er es so noch nie gesehen hat. Er hat gesehen, wie diese Körner gesät wurden in diese Ortschaften und überall, wo dieses Korn ausgesät wurde, da kam Leben und da kam Licht. Und diese Ortschaften, die wurden voll Licht und voll Leben. Und er sah, wie die Leute hinausgehen und gesät wurden in großen Mengen. Wenn ihr das Bild so hört, ich hoffe, das geschieht bei euch auch, dann bekommt man so einen Wunsch. Hey, ich will, dass das doch genau in Schöts passiert. Für das wurdet ihr gegründet, für das seid ihr hier. Dass das Licht, das in euren Herzen sein kann, auch rausgehen kann. Und ich bin sicher, so die Bibelkundigen unter euch, denen sind sicher schon einige Bibelverse in den Sinn gekommen, zu diesem Thema. Ich will hier auch einen Bibelvers mit euch anschauen. Ah, gut. So steht da, ich sage euch, da spricht Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn ja jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Jetzt wird das Bild auch etwas unangenehm, weil es heißt, ja, säen, ein Korn, das gesät wird, das stirbt. Das lässt sein Leben los. Also das schöne Bild, wo dann so viel Leben und so viel Licht in Schütz darauf herausgehen kann, das fängt damit an, dass du und ich, dass wir bereit sind, unser Leben zu geben. In der ganzen Radikalität, wie Gott das hier beschreibt. Jesus hat viel mit Gleichnissen gearbeitet und ich habe mich daran versucht, ein kleines Gleichnis selbst zu erstellen. Und zwar stellt euch mal vor, einen Bauern, der kommt mit anderen Bauern in ein neues Land, wie früher im Wilden Westen so, da sind sie ja gekommen und da war viel Land. Und da kommen Bauern auf dieses Land. Und ihnen wird schön jedem so eine Parzelle zugeteilt, wo sie wirtschaften können, damit sie ein gutes Leben in diesem neuen Land haben können. Und dieser eine Bauer, den wir heute anschauen, wir können ihn mal Köbeli nennen oder so, er kommt und er hat natürlich auch Korn mitgenommen. Wie alle anderen auch, die haben Korn mitgenommen, sonst haben sie ja nichts in dieser Wildnis. Aber unser Bauer, der hat nicht so viel Korn mitgenommen wie die anderen Bauern. Weil er war schon in der alten Welt immer etwas benachteiligt. Ihm ist es nicht so gut gegangen und er hatte nicht so viel. Und er ist also da und wie die anderen auch, fängt er zuerst an, sich ein Haus zu bauen, dass er nicht frieren muss in der Nacht. Und dann baut er sich auch eine Scheune, wo er sein Korn einlagern kann. Und dann fangen die anderen an, um ihn herum dieses Korn, das sie haben, einfach wegzuwerfen, auf den Boden zu werfen, eben das zu säen. Und er schaut so sein Korn an und denkt, ja, aber ich habe nicht so viel Korn wie die anderen. Logisch können sich das die anderen leisten, da das Korn einfach auszusäen. Aber ich habe so wenig. Ich glaube, es ist schlauer, wenn ich das Wenige, was ich habe, etwas beisammenhalte und schaue, etwas rationiere, dass ich auch weit komme und ich kann dieses Korn nicht aufgeben. Logisch können das die anderen machen, die haben ja viel. Und so lebt er und am Anfang geht es ihm noch relativ gut. Ja, es geht ihm sogar besser wie den anderen, weil die anderen haben ihre Scheunen alle geleert und haben das Korn einfach auf dem Boden zerstreut. Und er hat aber immer noch seine Scheune und sein Korn und isst davon und hat Freude daran und hat merkt plötzlich, ah, jetzt habe ich sogar ein bisschen mehr wie die anderen, obwohl ich eigentlich mit weniger angefangen habe. Und es wird Sommer und es wird Herbst. Sein Korn wird immer etwas weniger. Und dann im Herbst geschieht etwas. Alle anderen, ja, was machen die? Die gehen auf das Feld und die ernten, was da gewachsen ist. Und sie füllen ihre Scheune und sie fangen an, ihre Scheunen anzubauen, weil so viel Korn da ist. Aber unser armer Köbeli, der ist immer noch hier auf seinem Korn, das sich jetzt halbiert hat und es reicht vielleicht noch einen Winter, aber dann ist es vorbei. Das kommt nicht gut mit diesem Bauern. Wir sehen das alle. Dieser Bauer hat etwas nicht begriffen, nämlich, dass auch wenn er weniger hat wie die anderen, er bereit sein muss, das Wenige, was er hat, auszusäen, damit es irgendwann größer wird. Ich habe an diesen Leiternkonferenzen und Regio-Treff etwas über eure Gemeinde gehört und die Leute, die dort von eurer Gemeinde sind, etwas gespürt. Und ich habe gemerkt, da ist noch nicht viel Kraft. Bei euch sind viele Menschen hier, die haben wie dieser Bauer nicht gleich viel bekommen, wie andere vielleicht um euch herum. Nicht gleich viel Geld, nicht gleich viel Gesundheit, nicht gleich viel Kraft. Und die Gefahr ist in diesem Moment genau die gleiche wie bei diesen Bauern. Dass man sagt, aber ich habe nicht viel. Meine Gesundheit ist angeschlagen. Ich kann jetzt nicht säen gehen. Ich habe sonst schon nicht viel Geld. Ich kann jetzt nicht großzügig sein. Ich kenne diese Gefühle selbst auch, wenn es einem nicht so gut geht. Ich bin psychisch nicht so stabil. Wie will ich dann noch jemand anderen ermutigen? Und so weiter, all diese Gedanken. Aber ich glaube, dieses Bild von diesem Säen, das Gott so viel mal in der Bibel sagt, das will uns das sagen, hey, egal wie wenig du hast, wenn du es anfängst zu sammeln und zu sagen, jetzt muss ich schauen, dass es hier bleibt und dass es mich noch wenigstens etwas nährt, dann werden wir irgendwann verhungern. Als Gemeinde, aber auch persönlich. Und ich will euch ermutigen, es ist egal, wie wenig das ihr habt. Nehmt das, was ihr habt, und sät es aus. Nehmt das Leben, was euch Gott gegeben hat, und sagt, und ich gebe es ihm zurück. Und ihr werdet sehen, es reicht. Wisst ihr, alles, was Gott gibt und was ihr ihm zurückgebt, es reicht nachher. Es ist genug. Egal, was die Menschen, die anderen Menschen darüber denken, sogar egal, was du darüber denkst. Gott denkt darüber, ich habe dir genug gegeben, dass Frucht kommen kann und eine große Ernte kommen kann. Ich habe euch 2, 4, 6, 8, 10, 11 Leuten genug Kraft gegeben, um Schütz mit meinem Evangelium zu erreichen. Die Jünger, die waren auch zu 11, als Jesus aufgefahren ist. Der Judas, der war ja schon weg, also waren nur noch 11 da, wie ihr jetzt. Und Jesus sagte ihnen einfach, hey Leute, wisst ihr was, ich gehe jetzt und ihr macht zu meinen Jüngern alle Völker der Welt. So. Ich habe euch eine gute Nachricht, eure Vision ist nur Schütz, nicht alle Welt. So, eure Vision ist Schütz. Und wenn er es geschafft hat, mit diesen 12 Fischern, Zöllnern, Rebellen und so weiter die ganze Welt zu erreichen, wird er es schaffen, mit euch Schütz zu erreichen. Ich bin überzeugt davon, weil es immer genug ist, was Gott gibt. Und genau das ist das, was Gott sagt, hey, und jetzt sähe dich. Sähe dich, gib dein Leben. Ihr seid jetzt schon 3 Jahre, seid ihr schon hier. Und ich weiß, wenn man so 3 Jahre, ja, das ist eine lange Zeit. Und ihr seid immer noch nur zu 11. Man sieht manchmal so wenig. Und man denkt manchmal, ja, aber wir haben doch auch, viele von euch, ich weiß, das haben doch auch schon viel gesät und gegeben. Wie ist dann das? Ja, wann kommt dann das jetzt? Wie funktioniert das mit diesem Ernten? Und auch dafür gibt uns Gott Anweisung in der Bibel. Und er sprach mit dem Reich Gottes, also das ist wieder Jesus, der redet, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft, das habe ich jetzt erklärt, und schläft und steht auf und Nacht und Tag und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie, der Bauer weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sicheln hin, denn die Ernte ist da. Also, unsere Aufgabe, die ist, uns zu säen, unser Leben zu geben. Und das Wachstum, das schenkt Gott offensichtlich hier im Schlaf. Das schenkt Gott dann, wenn er es für richtig hält. Und wir können das Wachstum und die Ernte nicht, das ist nicht in unserer Hand. Das hat Gott nicht in unsere Hand gegeben. Jetzt, ich weiß, ist jetzt im Moment noch etwas deprimierend, was ich euch hier erzähle. Also geht mal, sät euch ein, stirbt und nachher schauen wir mal, was Gott so macht. Aber wisst ihr, genau so ist es. Und genau in dieser Zeit seid ihr. Ihr sät jetzt und jetzt geht es. Vielleicht seht ihr schon erste Halme, aber da ist noch nicht viel Frucht oder noch gar keine Frucht. Aber er wird die Zeit bestimmen. Sie wird kommen. Und die Frage ist ja, was machen wir jetzt in dieser Zeit, wo wir nichts sehen, wo wir nur sterben? Und ich will euch da in eine Geschichte der Bibel hineinnehmen. Ich weiß nicht, die Bibel ist etwa 70% der Bibel bestehen aus Geschichte. Und Gott traut uns offensichtlich zu, aus Geschichten zu lernen von ihm. Das werde ich euch jetzt auch zutrauen und ich werde euch jetzt eine Geschichte erzählen, in eine Geschichte hineinnehmen. Da ist eine Person und das ist der Elia und der ist in einer ähnlichen Situation. Die Situation ist da, er ist gerade auf dem Berg Karmel. Es ist etwas Wunderbares passiert. Gott hat sich so richtig als mächtig erwiesen. Elia war so einer der einzigen gottesfürchtigen Propheten noch. Ganz viele andere, einschließlich des Königs, die haben sich den Götzen zugewandt, einem ganz grausamen Götzen, dem Baal. Und Gott hat gerade seine Macht gezeigt, indem dass er Feuer vom Himmel geschickt hat, einen mit Wasser durchtränkten Altar angezündet hat. Elia hat dann alle Baalspriester besiegt, das war früher ziemlich rabiat, sie haben alle nachher nicht mehr gelebt. Und da ist etwas Richtiges passiert. Aber was war? 3,5 Jahre hat es nicht mehr geregnet im ganzen Land. Eine schreckliche Dürre. Hey, wir haben jetzt wie viele Monate so wirklich, wo wir unter der Hitze leiden? Und auch unsere Felder unter der Hitze leiden. Jetzt könnt ihr das einfach nochmal 12 oder so nehmen. Und dann habt ihr das, was dort geschehen ist. Also eine schreckliche Zeit. Viele Leute, da sind Leute gestorben. Viele wegen Hunger, wegen Durst. Jetzt, das ist so die Situation. Und jetzt schauen wir mal, was Elia macht. Elia, der hat nämlich von Gott eine Zusage erhalten, dass es regnen wird. So, jetzt nach 3,5 Jahren plötzlich zu glauben, es fängt es dann an zu regnen, ist, also da muss man ziemlich viel Glaube aufbringen. So, und jetzt schauen wir mal, wie der Elia diesen Glauben zum Ausdruck bringt. Jetzt ist nämlich so, dann sagte Elia zu Ahab, bei Ahab war der, ich sage jetzt mal, böse König von Israel, der das Volk Israel eigentlich von Gott weggewendet hat, gehe in dein Zelt, iss und trink, denn ich höre schon den Regen rauschen. Während Ahab wegging, stieg Elia auf den Gipfel des Karmelgebirges, kauerte sich auf den Boden und verbarg sein Gesicht zwischen den Knien. Also, jetzt, die Situation ist folgendes. Ringsherum ist Wüste. Keine Wolke ist in Sicht. Und er sagt jetzt einfach mal so dem mächtigsten Mann des Gebietes, hey, weißt du was, es fängt jetzt dann an zu regnen. So, das braucht schon ziemlich Mut, da muss man schon ziemlich sicher sein. Dann geht er in Erwartung des Regens mal einfach auf einen riesenhohen Berg. Eben ohne Schatten in dem Sinn, weil es regnet ja eben noch überhaupt nicht und es gibt auch noch keine Wolken. Also Elia, der hat die Erwartung, jetzt kommt es dann, ich weiß es, mein Gott hat es mir gesagt. Und er kauert sich auf den Bogen und verbarg sein Gesicht zwischen den Knien. Er befahl seinem Diener, geh dort hinüber und halte Ausschau zum Meer hin. Der Diener ging, dann kam er zurück und meldete, es ist nichts zu sehen. Also er sagt, geh mal hin, schau mal, gibt es da schon eine Wolke? Er schaut, kommt zurück und sagt, hey, Elia, nichts zu sehen. Da sagt er, geh noch mal. Das ist gut, also gut, ich gehe noch mal. Schaut, so, kommt er zurück und sagt, hey, Elia, da ist gar nichts. Sagt Elia, hey, weißt du was, komm, geh noch mal. Gut, geht er noch mal, schaut. Elia, da ist nichts. Elia sagt, hey, komm, mach mir den Gefallen. Geh noch mal. Elia, dreimal habe ich schon geschaut, da ist nichts. Mein treuer Diener, weißt du was? Komm, wir machen es so. Geh einfach noch mal. Okay. Elia, es wird dich ins Nichts so überraschen, aber da ist nichts. Gar nichts, nur blauer Himmel. Da sagt seinem sehr, sehr treuen Diener offensichtlich, hey, weißt du was, geh doch noch mal schauen. Gott hat's gesagt, geh noch mal schauen. Und er geht und schaut und es kommt raus wie immer, Elia, da ist nichts. Da ist keine Wolke, da ist nichts. Ich bin jetzt schon 6-mal schauen gegangen. Und Elia sagt, weißt du was, wenn du schon 6-mal warst, einmal kommt nicht mehr drauf an. Geh doch nochmal. Und er geht und schaut und merkt, hey, eine kleine Wolke, groß wie eine Faust, also klein wie eine Faust eigentlich, aber es ist eine Wolke. Also, und er sagt, Elia, da ist eine Wolke. Sie, also eigentlich, es ist einfach so groß wie eine Faust. Aber immerhin, es hat sich verändert. So, das habe ich euch jetzt erzählt. Hey, beim 7. Mal meldet er, ich sehe eine kleine Wolke am Horizont. Sie ist etwa so groß wie eine Faust eines Mannes. So, also das ist wirklich jetzt noch nichts, so nach 3,5 Jahren, so eine kleine Wolke, die sich da irgendwie gegen die ganze Hitze wehren sollte. Aber da befahl Elia, geh zu Ahab und sag ihm, er soll sofort anspannen, also seine Pferde vor die Kutsche spannen lassen und losfahren, damit er nicht vom Regen überrascht wird. Also, das ist noch Glaube, wegen einer kleinen Wolke. Jetzt aber Vollgas. He? Der Ahab stieg auf seinen Wagen und fuhr los nach Jezreel. Da verfinsterte sich auch schon der Himmel. Der Wind trieb schwarze Wolken heran und ein heftiger Regen ging nieder. Elia wurde vom Geist des Herrn ergriffen, band sein Obergewand hoch und lief vor dem Wagen Ahabs bis nach Jezreel. Also dann hat er so richtig Pfupf bekommen. He? Was für eine Geschichte. Und wir lesen das so, oder? Und sagen, ja, okay, 7-mal ist er da gegangen. Aber wisst ihr, mich hat das so beeindruckt und darum habe ich das euch jetzt so vorgeführt. Nicht nur, weil es lustig ist, sondern auch um das zu zeigen, hey, wie viel Mal sind wir versucht, beim 5. Mal aufzugeben? Okay, wie viel Mal sind wir versucht, schon beim 2. Mal aufzugeben oder gar nicht auf diesen Berg zu gehen? Aber er hat nicht aufgegeben. Und wisst ihr, ich glaube, in diesen Zeiten des Wartens, in denen Elia hier war, geht es da genau darum, wir geben nicht auf. Und wenn es langweilig wird langsam und wenn es unglaubwürdig wird und wenn ich meinem Diener 7-mal sagen muss, er muss jetzt das Gleiche machen Oder wenn ich als Diener 7-mal von jemandem, der diese Vision hat, höre, mach das Gleiche nochmal. Hey, das ist entmutigend. Das ist, weißt du, wie entmutigend? 7-mal. Und dann sieht man nicht, wow, jetzt regnet es, sondern nach 7-mal sieht man nur eine kleine Wolke. Aber genau um das geht es in dieser Zeit. Weil irgendwann werden wir dann sehen, wie diese schwarzen Wolken kommen und das ganze Land überflutet wird. Irgendwann werden wir es sehen. Aber wann? Wir wissen es nicht. Hey, und darum will ich euch ermutigen, in dieser Zeit, gebt nicht auf. Es ist eine schwierige Zeit. Es ist schwierig, wenn man noch nicht sieht oder vielleicht nur eine faustgroße Wolke. Aber es wird kommen. Elia hatte die Zusage, es wird Regen kommen. Und ihr habt die Zusage, es wird eine Ernte kommen. Wir wissen es nicht. Hey, es gibt Missionare, die sind herausgegangen, haben missioniert und haben ihr ganzes Leben nichts gesehen. Erst die nächste oder übernächste Generation hat es gesehen. Wäre es uns das wert, dass wir hier durchhalten, damit unsere Kinder irgendwann das einmal sehen? Ist uns unser Leben das wert? Ich glaube schon. Also meins ist es wert. Und dann war dieser Elia so nahe mit Gott verbunden, dass er wusste, was Gott vorhat. Jesus hat es uns auch gesagt. Er hat gesagt, hey, meine lieben Brüder, meine Freunde, ihr seid Freunde. Ich werde euch teilhaben lassen. Ich werde euch sagen, was ich vorhabe. Nicht immer alles weit heraus. Ihr hattet eine Predigtserie, ich habe leider nicht alle Predigten gehört, oder wo es ums Navi ging. Hey, aber Gott sagt euch den nächsten Schritt. Das dürft ihr, wie das Navi. Vielleicht sieht man manchmal nur einen kleinen Bildausschnitt, aber den nächsten Schritt, der wird ihn euch zeigen. Ja, was können wir machen in dieser Zeit? Wir können bereit sein. Wir können uns bereit machen. Wir können unseren Glauben schulen. Der Elia, der hat dem Ahab gesagt, mach dich jetzt bereit, spann die Pferde an, weil die werden unruhig, wenn es plötzlich nach 3,5 Jahren regnet. Also mach das mal jetzt, wo die Pferde noch draus kommen, wie es funktioniert. Und dann geh in die Kutsche und fahr schon mal los. Bereite dich vor. Ich glaube, das können wir auch machen. Nicht einfach warten, bis die Ernte kommt, sondern erwarten, dass die Ernte kommt. Und dann müsst ihr bereit sein. Dann werden plötzlich Leute hier sein, die Fragen haben. Und der Heilige Geist wird euch die Antworten schon geben. Aber vielleicht will der Heilige Geist auch jetzt, dass ihr schon etwas forscht und die einen Antworten schon kennt. Wir können anfangen, miteinander eine Einheit aufzubauen in der Gemeinde. Dass nicht jeder einfach allein ist, sondern dass ihr einander kennt, dass ihr jetzt schon einander helft. Wie wollt ihr dann fremden Leuten anfangen zu helfen, wenn ihr einander noch nicht helft? Das können wir schon miteinander machen. In Einheit zusammenkommen, einander kennen, die Gaben und Stärken des anderen kennen. Hey, wenn dann plötzlich irgendwann viele Leute kommen, dann ist es dann wichtig, dass der etwas gut kann, das macht und der dort, wo man Schwächen hat, dass man weiß, so, den kann ich dann dort holen, oder? Dass ich weiß, ich bin jetzt zum Beispiel überhaupt kein ordentlicher Typ und so mit Material bin ich nicht gut. Aber ich kenne Leute, die das gut können mit dem Material. Und so, da müssen wir einander kennen. Wer kann was gut? Und ich glaube, das Wichtigste, und damit, das ist mein letzter Gedanke, wir können und sollen beten. Der Elia, der wird im Neuen Testament von Jakobus noch einmal erwähnt. Und er schreibt etwas, finde ich, sehr Faszinierendes. Er schreibt, hey, Elia war auch nur ein Mensch, wie wir. Er flehte zu Gott, es nicht regnen zu lassen. Oh, diesen Teil der Geschichte habe ich euch etwas unterschlagen. Aber dass es 3,5 Jahre nicht geregnet hat, das war Elias Schuld. Der hat dafür gebetet. Okay, gut. Nachher konnte eben dieses große Wunder geschehen. Also, er hat gebetet, dass es 3,5 Jahre nicht regnet. Da fiel 3,5 Jahre kein Tropfen auf das Land. Dann betete er nochmals. Da schenkte der Himmel Regen und die Erde brachte wieder Früchte hervor. Unsere Gebete, die haben Wirkung. Unsere Gebete, die bewegen etwas auf dieser Welt. Und manchmal sehen wir es noch nicht und manchmal wissen wir nicht wann. Aber sie werden es tun. Bereiten wir uns vor auf das, was hier kommen wird. Ich will euch ganz zum Abschluss ein persönliches Beispiel einfach erzählen. Mit 19, als ich 19 Jahre alt war, ist schon eine Weile her, da hat mir Gott eine Prophetie gegeben. Er hat mir gesagt, ich habe dort noch im Kanton Schaffhausen gelebt, und er hat mir gesagt, ich werde dir die Kinder des Kantons Schaffhausen geben. Und ich war Jungscharleiter in diesem Moment und ich konnte mir das gut vorstellen, irgendwann Hauptleiter zu sein und dann wird Gott viele Leute in der Jungschar schicken. Das war so meine Interpretation dieser Prophetie. Dann kam es aber zu einer Spaltung in der Gemeinde, in der ich war, und ich bin am Schluss in einer Hauskirche gelandet. Dort gab es kein Kinderprogramm und nichts mehr, und ich war jung und hatte weder die Kraft noch das Wissen, irgend so etwas aufzubauen. Und 7 Jahre lang habe ich gar nichts gemacht mit Kindern im Kanton Schaffhausen. Ich habe mich vergessen gefühlt von Gott und manchmal habe ich auch diese Prophetie etwas vergessen. Aber nach 7 Jahren hat mich Gott aus dieser Situation herausgeholt. Ich bin dann in die Pfimi Schaffhausen gekommen und ich konnte dort mit meiner Frau dann die Royal Rangers Schaffhausen gründen und wir konnten dort wirklich super Zeiten erleben und Gott hat seine Prophetie erneuert und hat gesagt, ich werde dir 300 Kinder schenken in der Royal Rangers. Und ich habe gesagt, wow, 300 Kinder, cool, da müssen wir irgendwie überlegen, wie wir den Stammposten teilen, da können wir nicht nur eine Gruppe machen und so. Und Martina und ich, wir haben gewartet, aber eben nicht nur gewartet, sondern wir haben erwartet. Und wir haben gesagt, hey, die nächsten 3 Jahre, dort geben wir nicht nur, was wir haben, sondern einfach, was es braucht. Und das war etwas mehr, als wir eigentlich hatten. Wir haben alle unsere Ferien in diesen 3 Jahren für Kurse ausgegeben. Und ja, waren dort wirklich, wir waren vielmal am Abend, haben wir wirklich nicht mehr gemocht. Wir waren wirklich immer wieder auch weinend im Bett und haben gesagt, Gott, es geht über unsere Kraft. Aber Gott hat diesen Samen, den wir setzen durften, gebraucht. Und diese Royal Rangers ist gewachsen. Und wir haben diese Erwartungen in unserem ganzen Team gepflegt. Wir haben nach jedem Nachmittag haben wir gesagt, wie viele Kinder waren heute neu? Wir hatten in diesen 3 Jahren 2 Nachmittage, in denen es keine neuen Kinder gab. Gott hat wirklich das geschenkt. Nach dieser 7 Jahre Trockenzeit, da kam wirklich viel. Wir haben gebetet im Team, dass das weitergeht. Und es ist auch so gekommen, der Stammposten ist dann so angewachsen bis ungefähr auf 60 Kinder. Und ja, es war wirklich cool. Dann gab es auch andere Zeiten, ja, in denen auch die Kinderzahl sogar wieder zurückging, in denen wir zu wenig Leiter hatten und so weiter. Aber die Royal Rangers war da und brachte vielen Kindern sehr viel Segen. Und irgendwann hat Gott, Martina und ich, mich weitergerufen nach Önsingen. Und ich habe gespürt, jetzt ist ein nächster Schritt dran. Und das hat mir dann richtig Mühe gemacht. Aber Gott, du hast mir gesagt, 300 Kinder. Was ist jetzt? Wir hatten nur 64 Also ich bin ein bisschen ein Zahlenmensch, er merkt, dass er nur 64 am Nachmittag mit den meisten Kindern. Was ist da? Also hast du mich angelogen? Und ich bin so froh, hat mir Gott die Auflösung noch geschenkt, nämlich an einem meiner letzten Tage im Büro habe ich irgendwie die Liste der Royal Rangers angeschaut, auch die, die nicht mehr hier waren. Einfach alle Kinder, die jemals in der Royal Ranger waren. Und dann war unten die Zahl 304. Also im Gesamten, in diesen 10 Jahren, in der wir Royal Rangers machen durften, waren 304 Kinder mindestens an 3 Nachmittagen anwesend. Dann haben wir sie in die Liste aufgenommen. Also ich habe Gottes Prophetie, die war schon richtig. Ich habe sie nur etwas falsch verstanden, das gibt es immer wieder. Aber ist doch so ermutigend, dass Gott manchmal solche Prophetien gibt. Und ich will euch ermutigen, hey, es gibt Zeiten. Bei mir waren es diese 7 Jahre, die wirklich schrecklich waren, für mich persönlich. Und auch einfach, ich bin ja meiner Vision kein bisschen näher gekommen. Aber haltet in diesen Zeiten durch. Und ihr werdet etwas sehen. Oder die nächste Generation. Aber es wird etwas geschehen. Gott wird etwas machen. Gut, ich habe gesagt, was ich wollte. Vielleicht kann ich nachher noch für euch beten. Ich weiß nicht, das kannst du noch einbauen.